Der Prophet Jesaja erinnert im Kapitel 63 seines Buches an die Gnadenerweise Gottes. Er sagt, Vers 7, ich will an die Gnadenerweisungen des Herrn gedenken, an die Ruhmesstaate des Herrn. Erinnert an das, was Gott Gutes an Israel getan hat. Er hat Abraham berufen, er hat das Volk Israel aus Ägypten befreit. Und seine Erwartungen waren hohe Erwartungen an sein Volk. Er spricht in Vers 8, sie sind ja mein Volk, Kinder, die nicht untreu sein werden. Und so wurde er ihr Retter. Das war die Erwartung Gottes, dass seine Kinder ihm nicht untreu sind. Und trotzdem sind sie doch untreu geworden. Sie waren aber widerspenstig, betrübten seinen Heiligen Geist. Und da wurde er ihnen zum Feind und kämpfte selbst gegen sie. Und es ist erstaunlich, was der Prophet Jahrhunderte später erkennt. Er sieht, dass das, was dem Volk geschehen ist, die Folge von dieser Untreue war. Und er sagt in Vers 15, blicke vom Himmel hernieder und sieh herab von dem Ort, wo deine Heiligkeit und Ehre wohnt. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Das Aufwallen deiner Liebe und deine Barmherzigkeit hält sich gegen mich, gegen uns zurück. Und dann sagt er diese wunderbaren Worte, und doch bist du unser Vater. Abraham weiß nicht von uns. Israel kennt uns nicht, du aber, o Herr, bist unser Vater und dein Name ist unser Erlöser von Ewigkeit her. Deshalb, auch wenn wir untreu gewesen sind, auch wenn wir uns von dir entfernt haben, bewirke, dass wir zu dir zurückkommen. Warum willst du uns abirren lassen und von deinen Wegen und unser Herr verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehre zurück um deiner Knechte willen, wegen der Stämme deines Erbteils. Die Vaterschaft Gottes wird das Thema heute der Predigt von Philipp. Und wir werden auch sehen, welche Konsequenzen diese Vaterschaft Gottes hat, auch in vielen Dingen, auch für die Familie und auch auf das Volk Gottes. Wir wollen beten. Wir erheben uns dazu, falls es uns möglich ist. Herr, du bist auch unser Vater, nicht nur der Vater des Volkes Israels, sondern du hast auch an uns deine Gnade erwiesen, indem du uns auch zu deinem Volk dazu gezählt hast. Du hast uns in den Ölbaum eingepropft als wilde Äste. Wir danken dir dafür, Herr. Wir danken dir für diese Tage. Wir danken dir, dass du uns wirklich segnen möchtest. Du willst uns gute Dinge geben, wie ein Vater seinen Kindern gute Dinge gibt, Herr. Lass uns wirklich dich fürchten. Lass uns dir dankbar sein, denn das ist dein Wille, Herr. Deine Erwartungen an uns sind genau die gleichen wie damals. Du willst, dass wir dich nicht untreu, dass wir dir nicht untreu sind, Herr. Aber wir wissen auch, dass wir dazu neigen. Deshalb bitten wir dich auch wie der Prophet Jesaja, lass uns zu dir zurückkehren, lass uns dich erkennen, lass uns deinen heiligen Namen preisen, loben. Ja, wir bitten dich, Herr, komm und segne uns. Amen.
Amen.
Ja, wir nehmen wieder Platz und singen noch ein Lied vor der Botschaft, das Lied 21, O die tiefe Liebe Jesu.
wünsche euch auch einen guten Morgen. Ich weiß nicht, ob ihr mich hört.
Was? Kann man mich hören? Ja, okay. Ihr habt schon gehört, das Thema die Vaterschaft Gottes und auch die Auswirkungen seiner Vaterschaft auf unsere Familien, auch auf unsere Erziehung und die Kinder. Und wir haben uns in den Wochen vor der Freizeit immer wieder ausgetauscht, welche Themen sind dran, welche sind besonders wichtig, auch in unserer Zeit. Und für mich wuchs dieses Thema eigentlich jetzt über die letzten Monate immer mehr zu einem Thema, was mir echt sehr am Herzen liegt, auch für mein eigenes Miteinander in meiner Familie. Und es ist gleichzeitig ein heikles und gefährliches Thema, wie auch ein wichtiges Thema. Es ist wichtig, weil der Großteil der Menschen den Großteil ihres Lebens in einem Familiengefüge verbringen werden. Und zudem ist die Familie etwas in unserem Leben, was sehr genau von außen auch beobachtet wird. Die christliche Familie ist das, was in unserer Gesellschaft entweder hell leuchten wird und Menschen zeigt, wie Gott hier eingegriffen hat und auch die Liebe Gottes präsentiert, oder eben nicht. Und das Thema bringt aber auch eine Gefahr mit sich, weil man ja als Familie, gerade weil man ja so exponiert ist, also auch mit seinen Herausforderungen und Baustellen in der Kindererziehung, und ihr kennt das bestimmt, diejenigen, die Kinder haben, es ist auch ein Thema, wo viele von uns etwas sensibler sind als vielleicht andere Themen. Und das führt zu einer weiteren Gefahr in unseren Familien, dass wir sehr stark auf das Äußerliche sehen bei diesem Thema. Und wir hören vielleicht das Wort Kindererziehung und wir sagen vielleicht, oh Schatz, sitzen unsere Kinder gerade still? Haben sie sich gestern benommen am Tisch? Und wir tendieren dazu, diese äußerlichen Dinge, die andere auch mitbekommen, sehr, sehr stark zu bewerten, ohne zu sehen, dass eben Kinder auch völlig unterschiedlich sind und ihre eigenen Herausforderungen mitbringen und die Kinder eben unterschiedliche Schwächen auch haben. Und da ist auch eine große Gefahr, wenn wir das bei so einer Freizeit dieses Thema durchnehmen, eine richtende Gesinnung zu haben, dass wir vielleicht auf andere herabschauen oder denken, wir machen es besonders gut. Dazu kommen dann tausende spezielle Erziehungsüberzeugungen, die alle behaupten, das Beste und Gesündeste für das Kind zu sein. Da beginnt es beim Schlafen, ab der Säuglingschaft und so weiter. Also es ist ein konfliktreiches Thema. Und es ist deswegen so erfrischend, wie die Schrift an das Miteinander zwischen Eltern und Kindern herangeht. Sie führt nämlich nicht primär zum Äußerlichen. Also für euch Eltern, es geht nicht primär darum, ob eure Kinder sich auch in dieser Freizeit gerade im Griff haben. Oder an die Kinder, es geht nicht primär in der Bibel darum, das und das darfst du nicht machen, das sollst du lassen, das, so sollst du sein und so weiter. Sondern es geht nicht um das Äußerliche primär, sondern primär um das Innerliche. Und die Bibel beginnt auch gar nicht bei uns übrigens. Sie beginnt bei Gott selbst und bei seiner Familienbeziehung zu uns durch Jesus Christus und beginnt uns somit das große Ganze zu zeigen bei dem Thema Familie. So dass wenn du heute mit deinen Eltern vielleicht hier bist, Gott möchte, dass du einmal ganz grundsätzlich darüber nachdenkst, worum geht es eigentlich bei dem Konzept Familie, bei meiner Beziehung zu meinen Eltern, bei Sachen wie Gehorsam und so weiter. Oder wenn du heute als Papa oder Mama hier bist und da geht es darum, dass du dich nicht ärgerst oder überrascht bist, wenn dein Kleinkind vielleicht auf einmal sündiges Verhalten zeigt, sondern dass du die Berufung Gottes entdeckst, der dich jetzt in diesem Moment eben als Werkzeug des Segens im Leben deines Kindes gebrauchen möchte. Und wir werden heute zwei Predigten zu diesem Thema haben, wo wir eben vor allem zusammen Gott als unseren Vater betrachten. Und wir werden dabei eben dann einige grundlegende Prinzipien unseres Miteinanders in der Familie auch daraus ableiten. Und in der Vorbereitung für die Freizeit, da meinte Walter, ja, wieso bieten wir nicht auch ein Seminar dazu an, wo man einfach auch nochmal die Chance hat, ins Gespräch zu kommen, wo auch erfahrenere Eltern, die, ich meine, unsere Kinder sind im Kleinkinderalter, würde ich immer noch sagen, oder klein bis Kindergarten, bis Schule, aber wo auch Eltern, ja, wo wir von Eltern profitieren können auch, oder von der Erfahrung von Eltern, die schon ältere Kinder haben. Und das war ursprünglich geplant morgen, und ich dachte, ich hätte heute Zeit, wirklich ein Fundament zu legen und alles schon mal anzuschauen, was ich wollte. Aber ich werde deswegen einige Themen etwas vorziehen für heute Morgen, damit wir etwas vorbereiteter nachher in das Seminar gehen können am Nachmittag, wer dabei sein wird. Wir werden uns insgesamt heute 5 Privilegien ansehen, die wir in unserer Adoption in Gottes Familie mitbekommen haben. Man könnte auch sagen, 5 Arten und Weisen, wie Gottes Vaterschaft sich uns gegenüber ausdrückt. Und wir werden heute Abend eben, ursprünglich war das geplant, zuerst zu setzen, werden wir zusammen in der Schrift Gottes Liebe anschauen, also die Liebe Gottes. Dann werden wir das herzliche Erbarmen Gottes sehen als einen Vater für seine Kinder. Und als drittes seine Versorgung sehen, also das wird Thema sein heute Abend. Und heute Morgen schauen wir uns 2 Aspekte der Vaterschaft an, die restlichen 2, nämlich unser gnädiger Zugang zu Gottes Richterstuhl. Unser gnädiger Zugang zu Gottes Richterstuhl. Nicht als verurteilte Sünde, sondern ein gnädiger Zugang. Und dann das zweite, was wir auch heute Morgen anschauen werden, ist die Erziehung Gottes als unseren Vater. Ein Riesenprivileg, dass unser liebender Vater uns auch erzieht als seine Kinder. Also, erster Punkt für heute, gnädiger Zugang zu Gottes Richterstuhl. Ich möchte aber noch einmal vor der Predigt mit euch zusammen beten und euch bitten, mit mir auch aufzustehen. Oh Vater, du siehst meine Unwürdigkeit, Unfähigkeit, Recht über deine Vaterschaft zu lehren. Vater, so bitten wir dich, um deine Ehre willen, belebe du dein Wort, was wir anschauen werden. Oh, lass es uns kostbar werden und wichtig werden. Du siehst die Zentralität dieses Themas, nicht nur für die Eltern, sondern für uns alle, dass wir lernen, wie du mit uns umgehst. O Vater, wir bitten dich, dass du uns in dem Sinne Gnade schenkst, uns dein Wort zu öffnen, mir Gnade schenkst, das Thema so rüberzubringen, damit es verstanden wird und damit wir uns darin erfreuen. Rede du, Herr. Amen. Gottes gnädiger oder unser gnädiger Zugang zu Gottes Richterstuhl durch unsere Sohn- und Tochterschaft Gottes. Walter hat es ja gestern schon angesprochen. Wir sind durch die Erlösung Christus, sind wir Söhne und Töchter Gottes geworden, wenn wir an seinen Namen glauben. Wir haben das Recht, Söhne Gottes zu werden. Jesus spricht von meinem Vater und von eurem Vater. Und um die Herrlichkeit dieses Privilegs zu sehen, dass wir in einer gnädigen, oder dass Gott uns gnädig zu seinem Richterstuhl hinkommen lässt, will ich mit euch eine alttestamentliche Geschichte einmal anschauen, die mir vor ein paar Wochen in der persönlichen Bibellese begegnet ist, nämlich die Geschichte des letzten Königs von Juda, in 2. König 25. Und wir werden einfach zusammen anschauen, was wäre eigentlich, wenn wir nicht in Christus zu Gott kommen müssten. Also wenn wir vor Gott treten müssten und er wäre nicht gnädiglicherweise unser Vater. Wir finden hier in 2. Könige 25 einen Blick in das Leben von Sedekia, den letzten König von Juda. Und dieser letzte König, der meint immer wieder, sich auflehnen zu müssen gegen die von Gott vorhergesagte und eingesetzte Weltherrschaft der Babylonier. Und das Unvermeidliche geschieht, die Babylonier kommen, sie belagern die Stadt Jerusalem und nach einer langen Belagerung, wo eine große Hungersnot auch schon da ist, durch die Babylonier bricht Zedekia mit seinen Männern in einem verzweifelten Akt aus der Stadt aus und versucht, diese Belagerungsringe zu durchbrechen. Und wir lesen dann ab Vers 5, 2. Könige 25, 5, aber das Heer der Chaldäer jagte dem König oder diesem Zedekia nach. Und sie holten ihn ein in den Steppen von Jericho und sein ganzes Heer zerstreute sich von ihm weg. Und sie ergriffen den König und führten ihn hinauf zum König von Babel nach Ribla. Stellt euch das Gewicht dieser Worte vor für Zedekia. Sie führten ihn hinauf zum König von Babel nach Ribla. Er wird auch zum Weltbeherrscher, zum Richter aller Welt gebracht. Und es gibt keinen gnädigen Zugang zu seinem Richterstuhl. Und man sprach das Urteil über ihn. Und man schlachtete die Söhne Zedekias vor seinen Augen ab. Und man stach ihm die Augen aus und band ihn mit ehernen Fesseln und brachte ihn nach Babel. Zedekia wurde auch zum König geführt. Aber weil er ein Rebell war und weil es keine Gnade gab für ihn, war das keine gute Nachricht für ihn. Und diese alttestamentlichen Geschichten oft, sie sollten uns so mit reinnehmen, dass wir die Geschichten wirklich existenziell nachempfinden. Was war das für diesen König Zedekia? In einer Woche kommen wir in Ribla an, König. Da musst du vor dem König erscheinen, gegen den du rebelliert hast. Und so ähnlich beschreibt die Bibel das Warten derer, die in Rebellion ohne Christus, ohne das Werk des Heiligen Geistes in ihrem Herzen zu Gott gebracht werden. Der Judasbrief beschreibt das Warten der Engel, die gegen Gott rebelliert haben. Judas Vers 6 sagt, Gott verwahrt sie mit ewigen Fesseln unter der Finsternis für das Gericht des großen Tages, für den Tag, wo sie zu Gott gebracht werden. Und die wunderbare Nachricht des Evangeliums ist, dass Jesus nun uns zu Gott bringt mit Kleidern der Gerechtigkeit. Und das Neue Testament in 1. Petrus 1, Vers 7, wir werden nachher etwas auch auf den Kontext eingehen von 1. Petrus 1, aber in 1. Petrus 1, Vers 7 sagt Petrus, und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet. Ich will hier einfach mal die implizite Aussage rausnehmen. Wir rufen den Richter der Welt als Vater an. Was ist das für eine gewaltige Botschaft? Und habt ihr gemerkt, Gott ist immer noch der Richter geblieben in diesem Vers. Und das unterstreicht, wie sehr wir auf einer persönlichen Ebene zwischen uns und Gott die Rechtfertigung durch Jesus Christus brauchen. Petrus sagt dann in seinem dritten Kapitel, denn auch Christus, im Vers 18, denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Eines der Hauptzwecke der Erlösung durch Jesus Christus ist, dass er den Erlösten zum Richter führt, zu Gott führt, in einer Weise, dass sie gnädigen Zugang finden und ihn als ihren Vater anrufen. Dass er sozusagen seinen Hammer liegen lässt, weil er schon ertönt ist über Jesus Christus und nun von seinem Richterstuhl herabkommt und uns aufnimmt und sagt, ihr seid gerecht gesprochen in meinem Sohn, ihr seid meine Kinder. Das ist eine gewaltige Wahrheit, die hier uns mitgegeben wird. Und wir wollen das jetzt einmal nehmen und überlegen, was sagt uns das erstmal zu unserer Beziehung als Eltern zu unserem Vater? Wenn wir sagen, wir rufen den Richter der Welt als Vater an, was bedeutet das für unsere Beziehung zu unserem Vater? Ich möchte zwei Anwendungen herausnehmen, die in 1. Petrus sehr vordergründig sind. Und wir gehen nochmal zurück auf 1. Petrus 1, Vers 14. Da schreibt Petrus 1, Vers 14, als Kinder des Gehorsams, passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Das heißt, Vaterschaft Gottes, die einzig logische Konsequenz ist, wenn wir sie recht verstanden haben und recht erleben auch, ist, dass wir Gott Gehorsam bringen. Und das betrifft auch die Art und Weise, wie wir unsere Familie strukturieren. Familie ist nicht eine Erfindung unserer Gesellschaft. Familie ist die Erfindung Gottes und Gott sagt uns, wie wir Familie leben sollen. Ungehorsam und Gott Vater zu nennen, passt nicht zusammen. Jeremia schreibt in Jeremia 3, Vers 4, hast du nicht eben jetzt angefangen, mir zuzurufen, mein Vater, der Freund meiner Jugend bist du? Sollte er ewig grollen, für immer zürnen? Also das schreien die Israeliten zu Gott. Und dann Gottes Antwort, siehe, so hast du gesprochen, aber dabei Böses getan und es durchgesetzt. Also die Israeliten haben Gott Vater genannt. Sie haben gesagt, ja, du bist unser Vater, rette uns doch vor den Babyloniern, rette uns vor den Assyrern. Aber Gott sagt, ihr seid nicht meine Kinder, schaut mal euer Böses an, was ihr tut und was ihr durchsetzt. Und die zweite Anwendung, die Petrus hier macht in Vers 17, ist, dass er sagt, und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Und der Kontext sagt, dass hier gemeint ist die Gottesfurcht, die Furcht vor Gott, das Bestreben, heilig zu sein, weil Gott heilig ist. Das heißt, die Vaterschaft Gottes als einen Richter, zu dem wir gnädiglich kommen können, wird sich auf die Art und Weise auswirken, wie wir als Eltern und als Kinder zu Gott kommen. Gott sagt durch den Jesaja in Kapitel 8, Vers 13, den Herrn der Heerscharen, den sollt ihr heiligen, er sei eure Furcht und eurer Schrecken. Okay, und was bedeutet das für unsere Kindererziehung? Wir Eltern, wir werden viele Gelegenheiten haben, unsere Kinder zu lehren, wie sie Gott gehorchen und fürchten lernen können. Und das Erste, was wir, glaube ich, sehen müssen, ist, dass unsere Kinder einen Standard kennenlernen müssen, der noch über ihren Eltern steht und dem ihre Eltern untergeordnet sind. Das ist so fundamental, auch wenn wir dann über Dinge reden wie Erziehung oder Bestrafung. Unsere Kinder müssen lernen, es gibt einen Strich, es gibt einen Rahmen, den meinen Eltern nicht übertreten dürfen. Sie müssen lernen, dass wir nicht oben in der Befehlskette stehen. Und wie gefährlich ist es für Kindererziehung, wenn wir Eltern der höchste Maßstab wären. Unsere Erziehung würde dann in eine Beliebigkeit abrutschen. Stattdessen müssen unsere Kinder lernen, dass auch Mama und Papa sich an einen externen Maßstab halten müssen, nämlich Gottes Gebote. Das heißt, dass Unverhältnismäßigkeit in unserer Erziehung, ein zorniges Bestrafen, Aufbrausen, Selbstlosigkeit oder Selbstsüchtigkeit und Egoismus, dass diese Dinge von unseren Kindern auch gesehen werden und benannt werden dürfen. Und wie gesund ist es, wenn unsere Kinder früh lernen, dass Mama und Papa die Kinder um Vergebung bitten, wenn sie Gottes Maßstäbe übertreten haben, wenn sie unfair gehandelt haben in einer Entscheidung, wenn sie irritiert reagiert haben, lieblos oder nörgelnd. Bei uns zu Hause kommt es immer öfter vor, wenn unsere Kinder jetzt älter werden, dass unsere Söhne unsere Erziehung in Frage stellen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt von euren Kindern. Und das Schwierige ist, dass sie sich oft dabei auf die Bibel berufen. Also sie sagen dann, sie kriegen vielleicht eine Strafe und wir bereiten das vor, wir reden kurz darüber. Und dann sagen sie doch, aber Vater, in der Bibel steht doch so und so und so. Dann darfst du mich doch nicht, dann ist es doch unfair, wenn du mich jetzt bestrafst und so weiter. Und solange ein Kind mit Respekt und Ehrfurcht auf seine Eltern so zugeht, darf es, auch wenn es noch so klein ist, seine Eltern anhand der Schrift in Frage stellen. Und das müssen wir auch zulassen. Und wir führen viele Gespräche, gerade im Zusammenhang mit Bestrafungen, weil es ja da existenziell wird für die Kinder. Wir führen viele Gespräche über theologische Natur und müssen manchmal sehr tief über Dinge nachdenken. Also wir haben manchmal Fragen, die ich dann weiterleite an meinen Familienchat und frage, wie würdet ihr hier antworten? Ich muss hier erstmal drüber nachdenken, wäre froh um euren Rat. Und die zweite Anwendung dessen ist, dass Gott unser Richter ist, der uns gnädiglich Zugang gibt, ist, dass unsere Kinder ihren Eltern gehorchen und ehren sollen. So wie wir Gott fürchten lernen müssen, so müssen unsere Kinder auch ihren Eltern Ehrerbietung und Respekt bringen. Epheser 6, Vers 1 bis 3, da sagt Paulus, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in dem Herrn. Ja, nicht einfach außerhalb von Gottes Maßstab, nicht losgelöst von der Familienbeziehung Gottes mit uns, sondern in dem Herrn, gehorcht euren Eltern im Herrn. Denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Interessant, Gehorsam und Ehrerbietung wieder. Denn das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir wohl geht und du lange lebst auf der Eltern. Die schlimmen Zeiten, die in den letzten Tagen kommen werden, werden von Paulus so beschrieben, dass unter anderem Kinder ihren Eltern ungehorsam sein werden. Und in den Anweisungen für Älteste, die aber ausgeweitet werden dürfen auf uns alle, das ist das Ziel, wo Gott unsere Familien hinführen will. Da sagt Paulus im 1. Timotheus 3, Vers 4, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Also mit aller Ehrbarkeit, kein Kadavergehorsam, wo die Kinder die Zunge rausstrecken, sobald der Papa wieder weg ist. Ja, sodass der Papa geehrt wird. Und auch, ich denke, hier ist auch der Sinn drin, dass die Familie von anderen geehrt wird und respektiert wird. Da ist eine echte Liebe der Eltern für die Kinder, müssen die Menschen sehen. Einen liebenden Respekt der Kinder gegenüber den Eltern. Jetzt, ich will ganz kurz, bevor wir zum zweiten Punkt kommen, der Erziehung Gottes, einfach einmal schauen, was sind so Momente in unserem Alltag, wo wir eben gerufen werden als Mitteiler, als Werkzeuge Gottes in den Leben unserer Kinder einzugreifen und ihnen zu helfen, diese Dinge zu sehen und umzusetzen. Und ich will euch einfach ein paar Beispiele aufzählen, an die ich denken musste aus unserer Familie. Die klassische Situation war bei uns, dass unsere Kinder sind sehr schlagfertig und eine klassische Situation ist dieses, auf Englisch nennt man das Answering Back. Ich weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt. Also eine etwas freche oder überhebliche Erwiderung, sofort eine Antwort zu haben. Und was ganz oft kam, ist einfach, dass wir eine Anweisung gegeben haben und sofort dann nein. Und dann eine lange Begründung, weshalb wir es nicht machen. Na, und man könnte sagen, wenigstens geht das Kind auf ein Gespräch ein, lässt sich auf einen Dialog ein. Aber das ist eine Situation, wo Gott möchte, dass wir als Eltern weise eingreifen. Und den Kindern lehren, wie macht man das eigentlich? Wie reden wir mit unseren Eltern, so dass wir sie respektieren und ehren? Und dass wir sie beiseite nehmen und sie trainieren auch darin und sagen, schau mal, wie hättest du das anders formulieren können? Was hast du jetzt gerade deinem Papa gegenüber gesagt? Vielleicht, oh Papa, darf ich kurz was nachfragen? Und dann muss es auch gute Gründe geben, dass ich dann Nein sage in so einem Fall. Und dann die Frage, hast du schon bedacht, dass, dass wir schon mal auf Toilette waren vorher und jetzt nicht mehr müssen oder und so weiter. Also dass sie nochmal nachfragen und sagen, vielleicht weiß es mein Papa gerade nicht, ich versuche respektvoll ihm das auch mitzuteilen und wenn nicht, dann mache ich es. Dann gehorche ich meinem Vater. Und ein weiterer Punkt, wir sollen in unseren Familien viel Spaß auch haben. Wir werden später über die Eigenschaften Gottes auch nachdenken als Familienvater uns gegenüber. Und eine Sache, die ich gerne mit reingenommen hätte, aber die einfach zeitlich das sprengen würde, ist die Freude Gottes an seinen Kindern. Ist so ein deutliches Thema in der Schrift, wenn wir an Jesaja denken oder Zephania, wie Gott jubelt über seine Kinder. Und so soll auch die Freude in unserem Familienleben nicht fehlen und auch der Spaß. Aber wir müssen auch und unsere Kinder müssen lernen, dass Spaß innerhalb gewisser Grenzen stattfindet. So wie wir vor einem Richter nicht einfach alles rausplappern würden, was uns in den Sinn kommt. Unsere Kinder sollen lernen, dass gewisse Späße auch gegenüber unseren Eltern oder Erwachsenen generell nicht angebracht sind. Ja, unsere Kinder, die lieben es, so Namen zu erfinden und dann benennen sie sich einfach mit doofen Namen und lachen sich halt kaputt dann. Und die wollen das auch bei Papa und Mama machen und die mussten lernen, Papa, darf ich dich so und so nennen? Ist das respektlos oder geht das? Und wenn es eben nicht respektlos ist, dann gehen wir auf den Spaß ein und erfinden auch einen dummen Namen für das Kind. Aber das sind so die Miteinander, die Details, die wir lernen müssen mit unseren Kindern und sie trainieren müssen. Wie gehe ich respektvoll auf meine Eltern zu? Mit einer respektvollen, demütigen Haltung. Eine Situation aus einer Familie, die wir gut kennen, wo der Junge, der war ungefähr 10 Jahre alt, und der wurde zu einer ärztlichen Untersuchung gebeten und die Ärztin hat ihm dann gesagt, ja, gib deine Jacke dem Papa doch, der hat doch eh nichts Besseres zu tun. Ja? Und dann hat man so gesehen, bei dem Jungen da rattert es und der Vater hat auch nichts gesagt in der Situation. Aber ich finde, es ist nichts Ungewöhnliches. So ähnliche Situationen habe ich auch schon direkt erlebt. Aber diese Situation, die können uns darüber nachdenken helfen, wie unsere Kultur über Elternsein denkt. Na, unsere Kultur vergöttert eigentlich das Kind. Es gibt ein gutes Buch von einem Seelsorger aus dem Aargau, aus der Schweiz, aus meiner Heimat. Das Buch heißt »Von Prinzen und Prinzessinnen und ihren Untertanen«. Und er beschreibt eigentlich die Rolle des Kindes in unserer Gesellschaft. Und das ist so weit entfernt von dem biblischen Bild, was tatsächlich angemessen wäre. Also das Herz unseres Kindes und unserer Kinder wird immer wieder von Natur aus zum Ungehorsam und zur Respektlosigkeit greifen. Und es beginnt damit, dass ein Kind bei einer Anweisung seiner Eltern sagt, ja, Mama, und die Augen verdreht. Und wir als Eltern, wir sind gerufen, dann nicht einfach zufrieden zu sein, dass der äußerliche Gehorsam da war, sondern zu sehen, mein Kind hat hier ein Herzensproblem und braucht meine Hilfe als Papa und als Mama, um einzugreifen und zu sagen, woher hast du diese Einstellung? Woher kommt diese Einstellung? Kommt die vom Heiligen Geist? Oder kommt die von deinem Fleisch? In Malachi sagt Gott über die Priester des Volkes Israel, ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Und letztlich ist dieser Ungehorsam oder dieser Mangel an Ehrerweisung an unsere Eltern, aber auch an Gott, das Grundproblem des Menschen. Schon im Garten Eden beginnt es. Und das zeigt uns die große Notwendigkeit, dass Gott nicht einfach nur unser heiliger, ehrfurchtsgebietender Vater ist, dem wir gehorsam schulden, sondern er ist auch der, der uns in Christus adoptiert hat und auch fest beschlossen hat, uns gnädiglich zu erziehen. Und das ist der zweite Fokus, den ich jetzt legen möchte auf die Erziehung Gottes in unserem Leben. Und ich wäre gerade froh für eine kurze Orientierung von der Zeit her, wie lange ich noch habe. Wir haben jetzt 10 vor, stimmt das? Und ungefähr zeitlich bis, müsst ihr mir sagen, grob, Aufmerksamkeitsspanne und so weiter. Okay, okay, danke. Also ungefähr 10 nach, wenn ich es ausreize, Viertel nach. Okay, ja. Solange sie nicht weglaufen, ne? Ja, ich möchte eine Stelle lesen aus dem Neuen Testament, aus Hebräer 12 und euch bitten, auch die Stelle mit mir zusammen aufzuschlagen. Wir werden eine Weile auch dort bleiben. Hebräer Kapitel 12, Verse 4 und wir lesen dort bis Vers 11. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Und ihr habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als Söhnen spricht: Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Zudem hatten auch wir unsere leiblichen Väter als Züchtiger und scheuten sie, sollten wir nicht vielmehr den Vater der Geister unterordnen und leben. Denn sie züchtigten uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Einige kurze Beobachtungen zum Text. Wir finden hier mehrmals dieses Wort züchtigen oder erziehen. Ist im Griechischen das gleiche Wort, paideia oder paideutes. Und es bedeutet so viel wie eben ihr Kinder erziehen, Kinder trainieren, belehren. Und das Wort kommt von Pais, von dem Wort kleines Kind im Griechischen. Und Gott behandelt uns, sagt dieser Text, in vielerer Hinsicht wie Kinder. Na? Also Gott sagt, dass er seine Söhne und Töchter, also uns, züchtigt oder wie Kinder erzieht. Nun, das Neue Testament sagt auch, dass Gott uns in gewisser Weise wie Erwachsene behandelt und auch sogar will, dass wir in Reife und dass wir erwachsen werden, dass wir darin wachsen. Aber in gewisser Weise handelt Gott pädagogisch an uns, würden wir heute sagen. Und dieses Wort für züchtigen oder ziehen, das hängt auch sehr eng zusammen hier im Text mit Bestrafung, sogar mit Schmerzen. Wir sehen in Vers 5b, dass Paulus hier Züchtigung parallel benutzt zu gestraft werden. Oder in Vers 6 sagt er, dass Gott uns züchtigt und dann ist hier wörtlich das Wort auspeitschen, dass Gott seine Kinder schlägt. Und für viele Menschen, wenn sie sowas begegnen hier in der Bibel, dann sagen sie, nee, so stelle ich mir keinen liebenden Vater vor, ich habe Mühe damit. Und vielleicht sagst du auch heute Morgen, ich sehe zwar, dass es in der Bibel, aber wie funktioniert das? Wie kann das sein, dass Gott mich so behandelt und dass es auch etwas mit meinen Kindern zu tun haben sollte, mit meiner Rolle als Vater? Und es ist deswegen so wichtig, dass wir heute Abend diese drei weiteren Aspekte der Vaterschaft Gottes betrachten, eben die Liebe, die Gott als Vater zu seinen Kindern hat, sein herzliches Erbarmen und seine Fürsorge. Und die geben uns einen Rahmen, auch das hier korrekt und richtig einzuordnen und zu verstehen. Es ist wichtig, dass wir Erziehung nicht von der Liebe trennen. Aber auch in der damaligen Zeit, die Hebräer-Christen, die hatten auch Mühe damit, dass Gott sie züchtigt. Also sie hatten offensichtlich Situationen in der Gemeinde, wo sie gelitten haben. So sagt Gott im Vers Ich muss gerade schauen, wo das ist. Er sagt im Vers 7, was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Also die Hebräer-Christen, die haben irgendwas erdulden müssen. Wir wissen es nicht ganz genau, aber wir können es etwas nachvollziehen, wenn wir zurückschauen in Hebräer 10, machen wir jetzt von der Zeit her nicht mehr, wo wir sehen, dass sie verfolgt wurden wegen ihrem Glauben an Jesus Christus und unter Druck waren, wieder zurückzukehren zum Judentum. Und deswegen die Hauptbotschaft des Hebräerbriefs ist, haltet aus, haltet durch in diesem Wettlauf. Geht weiter, haltet fest an Jesus Christus, obwohl es schwierig wird. Deswegen sagt er direkt nach dem Absatz, den wir gelesen haben, in Vers 12, darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie. Also sie hatten erschlaffte Hände, sie waren entmutigt, mutlos, wegen dem, was sie gelitten haben. Und sie waren vielleicht gelähmt vor Angst oder vor diesem ständigen Druck, wieder zurückzukehren zu einem Judentum ohne Christus und eben auch ohne Verfolgung. Und der Hebräerbriefschreiber sagt deswegen, zählt er eine Menge von Glaubenszeugen auf im Kapitel 11. Und er sagt deswegen, weil wir so eine große Wolke von Zeugen um uns haben, in Kapitel 12, Vers 1, lasst uns, ich kürze ein bisschen ab, mit Ausdauer laufen, diesen Wettlauf und die Sünde ablegen. Also er hat uns gezeigt, wie Noah, Abraham und Moses und so weiter aus Glauben leben mussten und wie sie auch Ausdauer brauchten in ihrem Lauf. Und er will uns ermutigen, diesen gleichen Weg zu gehen. Und er sagt dann in Vers 2 bis 3, dass selbst Christus gelitten hat. Auch Christus erlitt die Konsequenzen unserer Sünden. Auch er musste geduldig tragen und hinschauen zur Belohnung auf die vor ihm liegende Freude. Und dann Freude. Und dann kommt sein erstes Argument, weshalb auch wir Leid und Schmach und die Erziehung Gottes ertragen sollten. Er sagt im Vers 4, ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Also in anderen Worten, wir sind noch nicht so weit gekommen wie Christus. Christus zeigt uns, was es bedeutet, wirklich gegen Sünde zu kämpfen. In anderen Worten, diese Menge von Schmerz und Leiden, die Gott oft in unser Leben bringt, ist normal in dem Prozess, Sünde zu überwinden. Und das sagt uns, dass wenn wir ein Problem damit haben, dass Gott uns durch mancherlei Leiden und Schwierigkeiten erzieht, dass wir eigentlich blind sind für das Ausmaß des Problems der Sünde in unserem Leben. Und dann werden wir auch blind sein für das Ausmaß des Problems der Sünde in unseren eigenen Kindern. Stellt euch vor, ihr liegt auf einem OP-Tisch und ihr findet euch plötzlich dort aus irgendwelchen Umständen und alles ist weiß um euch herum, die ganzen Leute, die so vermummt dastehen. Und ihr denkt aber, alles ist in Ordnung mit eurem Körper. Also ich bin quicklebendig, ich bin gesund. Was macht ihr eigentlich dort? Was macht ihr um mich herum? Und dann nimmt ein Chirurg plötzlich ein Messer hervor und wählt eins aus, was besonders scharf ist und beginnt dann irgendwie plötzlich anzusetzen auf eurem Bauch. Und was werdet ihr machen? Ihr werdet euch mit Händen und Füßen wehren, ne? Weil ihr werdet sagen, dieser Chirurg, der schadet mir, ich muss ihn vom Leib halten. Ich bin ja quick gesund, quick lebendig. Wenn ihr aber wisst, dass ihr ein krebsartiges Geschwür in euch habt, was ihr versucht habt, mit Medikamenten wegzubekommen und es nicht gelungen ist, und ihr seid nach einem langen medizinischen Weg zur Überzeugung gekommen, dass allein ein Eingriff notwendig und euch retten kann und dass der Chirurg kompetent ist und euch genauso viel Schmerz zufügen wird, wie notwendig, um den Tumor zu beseitigen und euer Leben zu retten. Weil dann sieht's doch ganz anders. Wir würden dann höchstens bitten, ob sie uns mal kurz ausnocken können. Aber es sieht doch von der Grundrichtung, sieht es doch komplett anders aus. Und deswegen ist es für ein Kind Gottes, ist die Tatsache, dass Gott uns erzieht, ein Trost. Vers 5 haben wir das Wort Ermahnung. Ihr habt die Ermahnung vergessen. Dieses Wort kann auch übersetzt werden als Trostwort. Und ich glaube, dass das hier vor allem eigentlich der Sinn ist. Weil er sagt dann, ermatte nicht. Denn wenn der Herr, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Also das soll uns trösten, dass in den Situationen, wo wir getröstet werden, Gott uns seine Liebe zeigt. Und er sagt dann im Vers 8, deren alle teilhaftig geworden sind. Also diese ganze Liste von Glaubensvorbildern. Oh, wie wurden die gezüchtigt von Gott, nicht wahr? Wie musste Abraham lernen, nicht mit Lügen sich selbst zu helfen? Wie musste Gott einen Mose erziehen und einen Simson erst recht mit Leid züchtigen? Er bringt dann ein Beispiel im Vers 9 aus dem alltäglichen Erfahrung der Zuhörer und die auch Väter hatten, die sie erzogen haben und die sie gescheut oder respektiert haben, gefürchtet haben, auf ihre Strafen reagiert haben und sich untergeordnet haben. Und er setzt das in Kontrast dann zu den guten Zielen Gottes, die viel besser sind noch als das, was Menschen tun können. Gott erzieht also immer zum Nutzen, immer effektiv. Und was für ein Trost, dass jeder seine Schläge notwendig ist und keiner zu viel ist. Ja, seine Erziehung ist gnädig und wir bekommen nie das, was wir eigentlich verdienen würden. Ich kürze ein bisschen ab, damit wir es nicht zu sehr strapazieren, auch gerade mit den Kindern. Ich will einen Punkt noch mitgeben. Diese Stelle in Hebräer 12 lehrt uns, dass unser christliches Leben kein angenehmes sein wird. Menschen werden euch ungerecht behandeln. Ihr werdet oft trauern müssen, oft der Verzweiflung nahe sein. Ihr werdet in der Familie Zeiten haben, wo ihr weint, wo ihr innerlich unterdrückt werdet und Schmerzen empfindet, wo ihr gezüchtigt werdet von Gott. Und wir werden auch heute Abend noch sehen, Gottes große Barmherzigkeit für uns. Aber es gibt auch Momente, sagt die Schrift, wo er seine Barmherzigkeit zurückhält, im Sinne von, dass wir sie nicht sehen. Jesaja 63 ist ein gutes Beispiel dafür, was wir heute Morgen gelesen haben. Er verbirgt diese Barmherzigkeit manchmal. Und die Frage dann, die sich dann uns stellt, ist, wie denken wir dann von Gott? Und was vermitteln wir unseren Kindern? Sehen unsere Kinder dann Menschen, die erschlafft sind, deren Hände runterhängen, die entmutigt sind? Oder sehen unsere Kinder Eltern, die entschlossen Christus nachfolgen, weil sie wissen, dass er barmherzig ist und dass er sie in seiner Gnade züchtigt? Und die naheliegende Anwendung auch für unsere Kinder ist das Training und Strafe. Ich nehme das Wort Training, weil es hier in Vers 11 genannt wird, dass wir durch die Zucht Gottes geübt sind und zu einer friedvollen Frucht der Gerechtigkeit. Das heißt, Gott trainiert uns, er übt mit uns diesen Weg. Und wir werden heute in dem Seminar zusammen darüber nachdenken, wer da sein wird, wie eben diese Elemente Training auf der einen Seite und Strafe auf der anderen Seite in der praktischen Anwendung auch für unsere Kindererziehung zur Geltung kommen sollen, wenn wir als Familien eben Gottes Vaterschaft widerspiegeln wollen. Ich möchte hiermit abschließen und euch noch einmal bitten, mit mir zusammen zu beten. Vater, dein Wort präsentiert dich als einen Gott, der mit all seiner Leidenschaft, seiner Liebe und seinem Eifer um Menschen geworben hat und sie für sich gewonnen hat durch Jesus Christus. Und Vater, zeige uns den unfassbaren Wert deiner Vaterschaft. Hilf uns, wenn wir heute durch den Tag gehen, darüber nachzudenken, was es bedeutet, gnädiglich vor deinen Thron treten zu dürfen, von Christus, durch Christus nahegebracht zu werden, zu dir, unserem Vater. Und hilf uns auch, dass wir in unseren Überlegungen und Gedanken auch heute Nachmittag sehen, was es bedeutet, dass du deine gute Erziehung uns schenkst, dass du mit einem sehr konkreten Ziel uns gerettet hast, nämlich um uns zu heiligen und uns dir gleich zu gestalten. So bitten wir dich, dass diese Woche auch dazu dienen möge, dass wir dir gleich werden in deinen Charaktereigenschaften, dass wir dir immer ähnlicher werden, immer mehr Christus entsprechen. Wir bitten dich jetzt auch für den Rest des Morgens, bitte segne unseren Austausch. Wir bitten dich diese Dinge um Jesu Namen willen. Amen.